Manuel, machst du das erste Bild? Also, einen schönen guten Morgen von mir. Meinen Namen habt ihr ja schon gehört. Ich weiß nicht, ob mich alle kennen. Ich sage mal ganz kurz was zu meiner Person. Ich bin geboren in Oberkreuzbach im Odenwald, wohne in Großzimmern, bin 64 Jahre alt, von Beruf Erzieher, seit fast einem Jahr in Rente. Ehrenamtlich Prediger, meistens in evangelischen Kirchen, sehr gerne hier in so einer tollen, lebendigen, fröhlichen Gemeinde. Macht richtig Spaß, hier zu sein. Gut, das Bild ist da. Dann mache ich mal das nächste, den Titel der Predigt heute. Wem es nur um die Lust geht, dem vergeht sie auch schon. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen nur, also keine lustfeindliche Predigt, aber eine Predigt gegen das nur, das ausschließlich. Ich möchte Ihnen zuerst den Predigttext vorlesen. Es ist ein Text aus der Passionsgeschichte. Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, Passionszeit, das passt auch überhaupt nicht in diese Jahreszeit. Und vom Kirchenjahr her gesehen, ganz sicher nicht. Aber ich finde, dass uns diese Texte auch außerhalb der Passionszeit etwas zu sagen haben. Genauso wie die Auferstehungsfreude nicht nur auf Ostern beschränkt ist, sondern jeden Tag unseres Lebens unser Herz erfüllen sollte, uns Kraft geben sollte. Also ein Passionstext mitten im Sommer. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Kann das mal. Ich habe gedacht, ich hätte es auf Folie, habe ich nicht. Markus 8, 31 bis 38. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er, Jesus, aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Soweit der Bibeltext. Ist das zu laut mit dem Mikrofon? Passt das? Ja, gut. Liebe Gemeinde, als Jesus diese Worte sagt, hat er eine Entscheidung getroffen. Er wird hinaufgehen nach Jerusalem. Obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die Stimmung in Israel längst gegen ihn gewendet hat. Denn er hat die herrschende Klasse gegen sich aufgebracht. Man plant seinen Tod. Die Jünger fragen sich noch, wie geht es weiter? Wird Jesus ins benachbarte Ausland flüchten? Oder stellt er sich der Auseinandersetzung mit den religiösen Führern Israels? Doch Jesus hat seine Entscheidung getroffen. Er geht direkt in die Höhle des Löwen hinauf nach Jerusalem. Dort, wo ihn der Hass der religiösen Führer erwartet. Dort, wo Leid und Tod auf ihn warten. Jetzt kann man sich fragen, warum macht er das? Warum flieht er nicht? Warum geht er freiwillig, selbstbestimmt, einem qualvollen Tod entgegen? Eigentlich ticken wir Menschen doch ganz anders. Wir versuchen doch, das Leid zu vermeiden, wo immer es geht. Leid ist ja nach unserem Verständnis das Gegenteil von Glück. Und wir wollen doch alle glücklich sein. Wir wollen keine Schmerzen haben. Wir wollen nicht traurig sein. Wir wünschen uns doch alle ein leichtes, ein angenehmes, ein schönes Leben. Der französische Philosoph Voltaire hat mal gesagt, der Sinn des Lebens ist genießen und leiden. Der Mensch soll also genießen und möglichst wenig leiden. Man kann sich sicher über diese Aussage streiten, besonders über den ersten Satz. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Sinn unseres Lebens ist, zu leiden. Eigentlich doch nicht. Wahrscheinlich meint Voltaire, dass Genuss und Leid die großen Inhalte unseres Lebens sind, die zwei großen Gegenpole. Aber der Schluss, den er daraus zieht, der ist doch interessant. Der Mensch soll also genießen und möglichst wenig leiden. Und das könnte ja geradezu das Glaubensbekenntnis unserer Zeit sein. Spaß haben, das Leben genießen, möglichst alles mitnehmen, was uns das Leben zu bieten hat, alles reinpacken in diese kurze Zeit, die uns gegeben ist. Aber ist das wirklich ein überzeugender, ein tragfähiger Lebensentwurf? Ist die Welt, ist unser Leben nur ein großer Vergnügungspark? Und die wichtige Frage, kann man auf Dauer wirklich so leben? Kann das der alleinige Sinn unseres Lebens sein? Hauptsache genießen? Oder führt uns so eine Lebenseinstellung früher oder später in eine Sackgasse? Es ist jetzt nicht so, dass ich dem Genuss und der Freude abgeneigt wäre. Ganz im Gegenteil, Genuss ist etwas Schönes, etwas Wundervolles, etwas, das Gott sich ausgedacht, das er erfunden hat und was selbstverständlich in der Bibel und im Leben von Jesus einen schönen und wichtigen Platz einnimmt. Und die Bibel ist keinesfalls lustfeindlich, wie immer wieder mal behauptet wird, ganz und gar nicht. Lesen Sie doch mal das Hohelied der Liebe von Salomo. Keine Spur von Lustfeindlichkeit. Aber es geht hier und heute um die Frage, was das Wichtigste in unserem Leben ist, was ihm Sinn gibt und was seine Ziele bestimmt. Und da ist eine Lebensanstellung, die sich nur um den Genuss dreht, einfach zu wenig. Viktor Frankl, es war ein österreichischer Psychiater, Begründer der Logotherapie, ich weiß gar nicht genau. Ein berühmter Mann jedenfalls. Wissen Sie es, Logopädie oder, Logotherapie, genau. Danke, Edith. Begründer der Logotherapie. Der hatte die Sinnfrage, die Frage nach dem Sinn. Was gibt unserem Leben Sinn? Was trägt uns durch, auch in schweren Zeiten, in den Mittelpunkt seiner Forschung gestellt? Und seine Thesen haben sich, mussten sich, weil er Jude war, in der Hölle von Auschwitz bewähren. Und dieser Viktor Frankl, von dem stammt der Ausspruch, den ich als Titel gewählt habe. Wem es nur um die Lust geht, dem vergeht sie auch schon. Bei Jesus finden wir einen anderen Lebensentwurf. Er geht dem Leid nicht aus dem Weg, er geht ihm entgegen. Und vielleicht können wir von ihm lernen, wie auch wir anders, sinnvoller mit unserem Leben und auch mit dem Leiden umgehen können. Wir haben gerade den Predigtext gehört, besonders der zweite Teil, wo Jesus sagt, wer sein Leben erhalten wird, der wird verlieren, gehört sicherlich zum Radikalsten, was Jesus je gelehrt hat. Und als ich das so als frisch bekehrter Christ zum ersten Mal bewusst gelesen habe, bin ich ganz schön erschrocken, denn das sind harte Worte. Die provozieren, sie sind auch nicht einfach zu verstehen. Aber ich will mit dem ersten Satz unseres Predigttextes beginnen. Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Jesus beginnt seine Rede mit einem Paukenschlag. Er kündigt sein Leiden an, sein Scheitern, sein Sterben. Und angesichts dieser schrecklichen Ankündigung verblasst der abschließende Hinweis auf seine Auferstehung. Man hört gar nicht mehr richtig hin. Wo sich Leid und Tod auftürmen in ihrer schrecklichen Realität, da tritt alles andere in den Hintergrund. Und der Gedanke der Auferstehung erscheint klein und schwach und unwirklich. Und wahrscheinlich hat Petrus ihn auch überhört. Interessant dabei ist der Hinweis, dass Jesus frei und offen spricht. Und er redete das Wort frei und offen. Petrus dagegen nimmt ihn zur Seite. Und Petrus, heißt es hier, nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Denn die Versuchung, das lernen wir ja auch, scheut die Öffentlichkeit. Der Versucher kommt immer heimlich, flüsternd, lockend. Und Petrus fängt an, Jesus zu wehren, ihm zu widersprechen. Menschlich gesehen, sehr verständlich. Petrus will nicht, dass sein Freund, sein Meister leidet und stirbt. Er wünscht ihm Glück, Erfolg, ein langes Leben. All das, was wir uns ja auch alle vom Leben erhoffen. Petrus meint es gut mit Jesus. Er möchte, dass Jesus das Leben genießt, statt zu leiden. Wer von uns könnte das nicht nachvollziehen? Hätten wir nicht auch so gehandelt wie Petrus? Aber Jesus reagiert anders, als Petrus das erwartet hatte. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Jesus wendet sich an seine Jünger, er holt die Versuchung heraus aus der Heimlichkeit, aus der Ego und macht sie öffentlich. Und er reagiert hart, sehr hart. Er erkennt nämlich hinter den scheinbar so gut gemeinten Worten seines Freundes den Versucher, den Satan, der ihn von seinem Weg abbringen will. Denn Jesus hat einen Auftrag, eine Mission, sein Leben hat einen Sinn, einen tiefen Sinn. Und das gibt ihm den Mut und die Kraft, sich dem Leiden zu stellen. Er ist gekommen, um die Menschheit zu erlösen aus der Macht der Sünde und des Todes. Und das geht nur auf dem Weg des Leidens und des Sterbens. So hat es der Vater im Himmel beschlossen. Weil Jesu Leben einen Sinn hat, einen tiefen Sinn, macht auch sein Leiden Sinn. Es ist ein sinnvolles Leiden, ein notwendiges, weil es unsere Not wendet. Und das gibt ihm die Kraft, es zu ertragen. Und im Grunde genommen ist es das ja, was wir alle brauchen, jeder von uns, einen Sinn für unser Leben, etwas, das größer ist als wir selber. Etwas, wofür es sich zu leben und notfalls auch zu sterben lohnt. Viktor Frankl, den ich vorhin ja schon mal zitiert habe, hat mal gesagt, ein erstaunlicher Satz oder eine Erkenntnis, findet der Mensch einen Sinn, dann, aber auch nur dann ist er glücklich, einerseits, und andererseits ist er dann auch leidensfähig. Wenn unser Leben einen Sinn hat, dann und nur dann sind wir fähig zu leiden. Ich finde das eine sehr interessante Aussage. Und trotzdem ist Jesus sein Weg nicht leicht gefallen. Leiden ist nie leicht und Jesus war ganz Mensch. Er kannte die Angst und die Versuchung, dem Leid auszuweichen. Im Garten Gethsemane wird das ganz deutlich. Jesus fleht Gott an, ihm das Leid zu ersparen. Jesus ist dieser Weg nicht leicht gefallen. Und vielleicht hat er auch deswegen so scharf reagiert, weil Angst und Versuchung auch ihm zusetzten, hart zusetzten. Und tatsächlich stellten ja diese besorgten Worte des Petrus einen Angriff auf Jesu Bestimmung dar. Ein Angriff auf seine Lebensaufgabe, auf den Sinn seines Lebens. Und es war letztendlich ein Versuch, seine Mission, die Mission Jesu zum Scheitern zu bringen. Und Petrus, der es doch menschlich gesehen so gut gemeint hat, steht plötzlich auf der Seite Satans, wird zu seinem Werkzeug. Was wäre denn passiert, wenn Jesus dem Drängen seines Freundes nachgegeben hätte. Es hätte kein Golgatha gegeben, aber auch keine Auferstehung, kein Ostern. Wir hätten keine Hoffnung auf ewiges Leben. Mit dem Tod wäre alles aus. Gott sei Dank hat Jesus der Versuchung widerstanden. Und er sagt zu Petrus, geh weg von mir. Eigentlich heißt es im Urtext, tritt hinter mich, reih dich hinter mir ein, Petrus, folge mir nach, statt mir im Weg zu stehen. Gehe mit mir auch den Weg des Leidens. Und das ist Jesu Aufforderung an Petrus und das gilt auch uns. Auch wir sind gerufen, uns gegen den Versucher zu entscheiden, wenn er uns lockt und den Weg mit Jesus zu gehen. Auch dann, wenn es manchmal nicht leicht fällt. Und dann sagt Jesus einen Satz, der, glaube ich, ganz entscheidend ist für das Verständnis dieses Textes. Petrus, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und da wird deutlich, Gott hat einen anderen Blick auf das Leben als wir Menschen. Er hat andere Prioritäten. Da, wo sich Petrus in seiner begrenzten Sicht ein Leben für Jesus wünscht, das nach menschlichen Maßstäben schön ist, da geht es Gott um die Erlösung der Menschheit. Da, wo es uns Menschen um kurzfristiges Glück geht, um Spaß und Vergnügen, geht es Gott um tiefere, bleibende Werte. Um Lebensinhalte, die nicht nur kurzfristig befriedigen, sondern auf Dauer. Die Freude, Frieden und am Ende ewiges Leben schenken. Beim Propheten Jesaja heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Weil Gott unser Schöpfer ist, weil er den Überblick hat, weiß er, was gut für uns ist. Und weil er uns liebt, sind seine Wege und Gedanken gut für uns und wir tun gut daran, ihm zu vertrauen. Mehr als uns selber und unseren Instinkten und Bedürfnissen. Und das ist der Hintergrund, auf dem wir die folgenden Sätze Jesu betrachten müssen. Diese Sätze, die auf den ersten Blick so hart erscheinen. Denn Jesus will uns ja nicht klein machen. Und er will uns nicht unserer Lebensfreude berauben. Ganz im Gegenteil. Christsein und Lebensfreude, das gehört zusammen. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das volle Leben, Leben im Überfluss habt. Und das ist kein Widerspruch zu unserem heutigen Text. Was Jesus uns anbietet, ist ein Paradigmenwechsel. Er lädt uns ein, unser egoistisches, kurzsichtiges Streben nach Glück, Spaß und Vergnügen einzutauschen gegen die Gedanken und Ziele Gottes, der uns tiefere Freude zusagt, der uns bleibenden Lebenssinn verspricht, statt der vergänglichen Jagd nach dem Glück. In Vers 34 heißt es, und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus fordert uns zu etwas auf. Ich habe es gerade gesagt, was man in der modernen Sprache der Philosophie als Paradigmenwechsel bezeichnet. Also ein Auswechseln unserer Denk-, Beziehungs- und Verhaltensmuster, ein Austausch unserer Lebenseinstellungen. Wir werden sozusagen aufgefordert, unsere egoistischen Lebenskonzepte aufzugeben, zu verleugnen. Und uns an Jesus zu orientieren. Nicht mehr zu wollen, was menschlich ist, sondern was göttlich ist. Ein großer Anspruch, zweifellos, aber einer, der unserem Leben Sinn gibt, Bedeutung. Und Jesus macht auch unmissverständlich deutlich, dass sein Leben in seiner Nachfolge auch immer mit Leid verknüpft sein wird. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Nachfolge Jesus ist nicht billig zu haben. Sie ist neben allem Schönen, Erfüllenden, Hoffnungsvollen auch mit Verzicht und mit Schmerzen verbunden. Und Jesus hat diese Welt nicht durch Macht und Gewalt erlöst, sondern durch sein Leiden und Sterben. Er ist den untersten Weg gegangen, den Weg der Demut, der Wehrlosigkeit, des Dienens. Und deswegen werden wir als Nachfolger Jesu, wenn wir es wirklich ernst meinen, auch ins Leid hineinkommen, früher oder später. Auch wenn wir das nicht gerne hören, wird es uns doch an vielen Stellen der Bibel gesagt. Auch wenn unser Leiden vielleicht nur darin besteht, dass wir beruflich vielleicht weniger erfolgreich sind, weil wir darauf verzichten, unsere Ellbogen einzusetzen. Oder bestimmte Dinge, die von uns verlangt werden, nicht mitmachen. Oder darin, dass wir vielleicht wegen unseres naiven Glaubens ausgelacht werden. Oder vielleicht darin, dass wir ein kleineres Auto fahren als unsere Kollegen, weil wir einen Teil unseres Einkommens spenden. Oder weil wir uns vielleicht um notleidende Menschen kümmern, statt unseren Hobbys nachzugehen. Oder eben darin, dass wir einige Dinge nicht mitmachen, die alle tun. Mal locker die Ehe brechen oder sich Pornos reinziehen oder schmutzige Geschichten erzählen oder über andere lästern. Alles Dinge, die schon für uns subjektiv Leid bedeuten können. Aber wir wissen, dass in anderen Ländern, in denen Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden, einfach nur darum, weil sie sich zu Christus bekennen, verfolgt werden, da kann das Leiden für Christus ganz andere Dimensionen annehmen. Da geht es um Leben und Tod. Da werden Christen um ihres Glaubens willen erniedrigt, geschändet, beraubt, verfolgt, gefoltert, hingerichtet. Und Paulus spricht an vielen Stellen von den Leiden, die er um Christi willen erduldet hat. Wir kennen das alle, Schiffbruch, Steinigung. Und Paulus ermahnt die Gemeinden, für Christus zu leiden. Leiden war für ihn ein selbstverständlicher Teil seines Lebens in der Nachfolge Jesu. Aber das Leiden in der Nachfolge Christi ist immer ein sinnvolles Leiden. Es geschieht ja nicht um seiner selbst willen, sondern aus Liebe zum Nächsten und aus Liebe zu Gott. Und Jesus selber hat die Leidenden selig gesprochen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die unter Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und jeder Christ, der bereit ist, für seinen Glauben zu leiden, bezeugt damit, dass er etwas gefunden hat, das stärker und bedeutender ist als seine Angst vor dem Tod. Das stärker ist als seine Angst vor Schmerzen. Und das ist es, worauf es letztendlich im Leben ankommt. Martin Luther King hat mal gesagt, wenn ein Mensch nichts hat, wofür er bereit wäre zu sterben, dann ist er auch nicht wirklich fähig zu lieben, zu leben. Wir Christen haben etwas gefunden, wofür wir bereit sein sollten, sogar zu sterben. Und das macht unser Leben wertvoll, das gibt ihm Qualität. Und wir können mit Paulus bezeugen, ich bin überzeugt, dass dieser Welt Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn am Ende unseres Weges, am Ende dieser Welt wird Gott alle Tränen abwischen und es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, keine Tränen, kein Geschrei und kein Tod. Und Jesus fährt fort in unserem Text, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das heißt doch, wer sein Leben ohne Gott lebt, wer seine gute Botschaft ausklammert aus seiner Lebensplanung, wer sein Leben nur auf eigene Tüchtigkeit aufbaut, seine Ziele nur im Hier und Jetzt sucht, wer nur nach Erfolg, Genuss und Reichtum strebt, der wird am Ende mit leeren Händen dastehen. Wer aber bereit ist, um des Evangeliums willen Nachteile in Kauf zu nehmen, um Jesu willen zu leiden und den Weg der Nachfolge zu gehen, auch wenn er schwierig und steinig ist, der wird das Leben finden. Er wird hier auf dieser Erde ein sinnvolles, ein erfülltes Leben führen und bei Gott das ewige Leben finden. Das ist die große Verheißung, das große Versprechen der Bibel. Und Jesus fügt eine Warnung hinzu. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Und das ist ja die große Versuchung, der Menschen immer wieder ausgesetzt sind, alles gewinnen zu wollen, was diese Welt an Freuden zu bieten hat. Macht, Reichtum, Erfolg, mit all den ganzen angenehmen Nebenerscheinungen, ein Leben im Luxus, große Autos, schöne Frauen, schöne Männer, Sex, Reisen um die Welt und was sonst alles noch dazugehört. Aber wir wissen alle aus den vielen Lebensläufen der Schönen und Reichen dieser Welt, dass ein Mensch alles im Überfluss haben kann, alles. Und er kann doch im Herzen leer bleiben und innerlich und äußerlich zugrunde gehen. Und es gab und gibt so viele Menschen, die scheinbar alles erreicht haben, was sich ein Mensch nur irgendwie wünschen kann. Erfolg, die Bewunderung der Massen, Macht und Reichtum. Und die doch schrecklich gescheitert sind und deren Leben oft viel zu früh zu Ende ging. Wenn ich so an die Idole meiner Jugend denke, fallen mir einige ein. Jim Morrison von den Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Marilyn Monroe oder Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Whitehouse. Man könnte dieser Liste noch so viele Namen hinzufügen. Menschen, die gescheitert sind, obwohl sie die ganze Welt gewonnen hatten. Die ganze Welt zu gewinnen, genügt nicht, um unser Herz zu füllen. Wir brauchen mehr. Ich sag's nochmal. Die ganze Welt zu gewinnen, genügt nicht, um unser Herz zu füllen. Wir brauchen mehr. Und alles Geld der Welt reicht nicht aus, um unsere Seele frei zu kaufen, wenn wir sie erst einmal in den Verstrickungen und Fallgruben des Lebens verloren haben. Wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus. Und deswegen sind diese Aussagen Jesu, die so hart und provozierend klingen, wenn man sie zum ersten Mal hört, vor allem zweierlei. Erstens, eine Warnung, sein Herz an die falschen Dinge zu hängen, die uns zwar vordergründig Lust und Freude versprechen, uns aber leer und ausgebrannt zurücklassen. Und zweitens, eine Einladung. Eine großartige Einladung, ihm nachzufolgen und in der Hingabe an ihn das zu finden, was wir wirklich brauchen. Gnade, Vergebung, inneren Frieden, Lebenssinn. Eine Beziehung zu Gott, die uns durch alle Klippen und Untiefen des Lebens führt und den Tod überdauert und ewiges Leben schenkt. Aber wir können diesen Paradigmenwechsel, von dem ich gesprochen habe, nicht selber durchführen, aus eigener Kraft und durch eigene Willensanstrengung. Wir können uns nicht einfach mal vornehmen, nach Gottes Willen und Vorgaben zu leben. Das würde uns heillos überfordern. Das schaffen wir nicht. Das schafft nur Jesus in uns. Und das ist ja das Besondere, das wunderbare Angebot des Evangeliums. Jesus kommt zu uns. Jesus will in uns leben. Jesus will uns verändern. Nicht wir selber, nein, Jesus will uns verändern. Und deswegen ist es unsere höchste und schönste Aufgabe als Christen, Jesus immer wieder einzuladen, in unser Herz zu kommen, die Führung unseres Lebens zu übernehmen. Und dort, wo unser dickes, selbstgefälliges Ich so lange gesessen hat und wo es immer wieder hindrängt, da darf Jesus sitzen, im Zentrum unseres Willens, im Zentrum unserer Persönlichkeit. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Und das bedeutet wahre Freiheit, Jesus in uns. Danach dürfen wir streben. Amen.